Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Caroline Born. Schönen guten Morgen. Gerade denkt wahrscheinlich niemand darüber nach, sich ein neues Auto zu kaufen. Experten schätzen, dass die Nachfrage in Europa massiv zurückgehen wird. Wir berichten, wie sich die Autoindustrie in Tschechien für die Corona-Krise rüstet. Händewaschen ist im Moment ein wichtiger Hinweis. Der albanische Ministerpräsident hat den Bürgerinnen und Bürgern das per SMS mitgeteilt und dabei gleich noch Umarmungen aus der Ferne gesendet. Die britische Regierung überlegt schon lange, den chronisch überforderten öffentlichen Gesundheitsdienst zu unterstützen, besonders jetzt vor dem befürchteten Ansturm von Corona-Patienten. Dabei helfen sollen Geld und neue Technologien. Auch die Autohersteller sind in den Krisenmodus gewechselt. Volkswagen schließt vorübergehend einen Großteil seiner Werke in Europa, so hat es der VW-Chef gestern angekündigt. Auch andere Autobauer haben ihre Produktion heruntergefahren. Das trifft insbesondere zwei Staaten in Mitteleuropa, wo die Autobranche ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, die Slowakei und Tschechien. Nirgends auf der Welt laufen, gerechnet auf die Einwohnerzahl, so viele Autos vom Band. Knapp 200 pro 1000 Einwohner sind es in der Slowakei, in Tschechien etwas weniger. Dort produziert zum Beispiel Skoda. Gestern teilte die Firmenleitung mit, die drei Skoda-Werke heute Abend vorerst zu schließen. Wie die tschechische Autoindustrie mit der Krise umgeht, Kilian Kirchgessner hat sich umgehört.
So schnell bringt ihn normalerweise nichts aus der Ruhe. Zdeněk Petzl ist der Chef des mächtigen Verbands der tschechischen Automobilindustrie. Aber bei dieser einen Frage muss er doch passen. Was ist eigentlich schlimmer im Moment? Die einbrechende Nachfrage nach neuen Autos oder die Unterbrechung der Lieferketten? Die Situation ist bei den Herstellern sehr unterschiedlich, je nach ihrem Portfolio. Aber bislang haben wir noch keine Nachrichten darüber, dass jemand wegen der nachlassenden Nachfrage die Produktion würde einstellen müssen. Über seine Branche spricht Petzl lieber am Telefon. In Tschechien herrscht Ausgangssperre. Noch sind die Auftragsbücher bei den Herstellern im Land prall gefüllt. Für manche Modelle, etwa der Firma Skoda, liegen die Lieferfristen bei vielen Wochen. Das bietet jetzt einen Puffer, selbst wenn keine weiteren Bestellungen mehr einlaufen würden. Trotzdem aber schränken viele Hersteller die Produktion ein oder stellen sie auf Zeit gleich ganz ein. Oft liegt das an den Grenzschließungen. Viele der Autofabriken liegen an der Grenze zu Polen. Zahlreiche Arbeitnehmer pendeln über die Grenze ein. Zdeněk Petzl. In dem Moment, wo viele Grenzübergänge geschlossen werden, bedeutet das für manche Mitarbeiter einen Umweg von 150 Kilometern, um einen offenen Grenzübergang zu erreichen. Und dort kommt es natürlich zu langen Staus. Viele Mitarbeiter können deshalb nicht zu ihrer Schicht antreten. Für die tschechischen Autohersteller sind die Schließungen eine völlig ungewohnte Situation. Bislang boomte die Branche. Tschechien ist das europäische Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Ein Blick zurück in eine andere Zeit. 2017 in der Werkshalle des deutschen Familienunternehmens Borgers laufen die Maschinen auf Hochtouren. In der Nähe von Pilsen, eine Stunde von der bayerisch-böhmischen Grenze entfernt, stellt die Firma Autoteile her. 3500 Mitarbeiter allein hier in Tschechien. Eine gewaltige Erfolgsgeschichte, die Werksleiter Uwe Hengstermann in jahrelanger Arbeit aufgebaut hat. Stolz erzählte er damals, wohin welche Produkte geliefert werden. Vor 3 Jahren eine Selbstverständlichkeit, heute eines der Probleme.
Das sind jetzt Unterbodenverkleidungen, die gehen unter den Porsche Macan. Das wird nachher mit einem Waterjet per Roboter geschnitten und wird dann in Leipzig unter den Macan montiert. Das sind zum Beispiel Ladeböden für den Polo, Volkswagen Polo. Und 1200 Stück pro Tag, die gehen nach Spanien und werden dann in den Kofferraum von Polo eingelegt.
Umgekehrt kommen viele Lieferungen aus dem Rest Europas nach Tschechien. Seit dem Beitritt des Landes in den Schengen-Raum im Jahr 2007 völlig unkompliziert. Genau diese komplexen Lieferketten sind es allerdings, die jetzt zusammenbrechen. Zdeněk Petzl, der Chef des tschechischen Automobilverbands. Der große Unterschied zu der Zeit vor Schengen ist, dass man damals mit längeren Wartezeiten rechnete. Heute versuchen die Firmen verzweifelt, ausreichenden Nachschub sicherzustellen. Und das mit Blick auf Umstände, die es ihnen denkbar schwer machen. Man weiß einfach nicht, ob der Lastwagen eine halbe Stunde an der Grenze steht oder 10 Stunden. Man weiß nicht, ob ein ausgeladener Lastwagen wieder zurückfahren kann, um die nächste Lieferung aufzunehmen. Diese Unsicherheit, sagt Zdeněk Petzl, mache die Situation deutlich schlimmer als zu jenen Zeiten, als Tschechien noch nicht zum Schengen-Raum gehörte.
Kilian Kirchgesner über das Coronavirus und die Folgen für die Autoindustrie in Tschechien. Das Coronavirus hat seit ein paar Tagen auch Albanien erreicht. Über 50 Infizierte und einen Todesfall gibt es bisher in dem kleinen Land in Südosteuropa mit knapp 3 Millionen Einwohnern. Die Regierung hat zum Krieg gegen das Coronavirus aufgerufen und dementsprechend reagiert. Die Grenzen zu Nachbarländern wurden geschlossen und die Hauptstadt Tirana und anderen Städten Albaniens auf Standby runtergefahren. Das heißt, keine Busse, ein Fahrverbot für Autos und auch keine Schule. Ein Grund für den öffentlichen Stillstand ist, dass es auf Intensivstationen nur etwa 150 Betten mit Beatmungsgeräten gibt. Premierminister Edi Rama warnte die Bevölkerung derweil im Fernsehen, über Facebook und sogar per SMS. Laila Knüppel hat Eindrücke aus Albanien gesammelt.
Bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nicht raus, warnen Lautsprecherwagen die Bürger und Bürgerinnen in Tiranas Straßen. Wo sich sonst die Autos stauen, herrscht Stille. Für Busse und Autos gilt weitgehend Fahrverbot. Alle Geschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken haben geschlossen, die Restaurants ebenfalls. In den Schulen Albaniens wird schon lange nicht mehr unterrichtet. Die Passanten, die noch unterwegs sind, begrüßen die drastischen Maßnahmen. Selbst eine Frau, die gerade ihren kleinen Laden für Innenausstattung abschließt und sich nun auf Verdienstausfall einstellen muss. Eigentlich sollte das Interview mit Politikwissenschaftler Afrim Krasniqi über die Regierungsmaßnahmen und das Coronavirus in seinem Büro stattfinden. Dann bittet er aber, das Interview per Telefon führen zu dürfen.
Mein Vater ist sehr alt und wir haben ein bisschen Angst über die Situation.
Die große Sorge der Albaner vor dem Virus ist nicht unbegründet. Kaum einer glaubt, dass die Krankenhäuser auf eine Notsituation wie diese eingestellt sind. Die Regierung habe verpasst, rechtzeitig zu handeln, meint Krasniqi.
Sie haben gesagt, das kann nicht in Albanien kommen und das ist nur in Italien und anderen Ländern.
Jetzt versuche die Regierung, das verspätete Handeln durch mediale Dauerpräsenz auszugleichen und könnte davon sogar noch profitieren, indem sich Ministerpräsident Edi Rama als starker Mann darstellt, meint Krasniqi.
Und wir haben zum Beispiel alle TV-Sender sind von der Regierung. Kontrolliert oder denigriert. Und das bedeutet, wir können zum Beispiel eine kritische Meldung nicht in TV haben und wir können nicht Transparenz über die Entscheidung haben.
Albanien schlittert von Ausnahmezustand zu Ausnahmezustand. Erst im November vergangenen Jahres wurde das Land von einem Erdbeben erschüttert, nun das Coronavirus. Und das alles, während parlamentarische Arbeit kaum möglich ist. Denn aus Protest gegen angebliche Korruption und Wahlfälschung der Regierung haben Abgeordnete der Oppositionspartei bereits vor einem Jahr ihr Mandat niedergelegt. Seitdem regiert Edi Ramas sozialistische Partei PS quasi im Alleingang.
Vielleicht die Albanien ohne Coronavirus werde in eine neue Wahl gehen, aber mit Coronavirus niemand weiß, was kommt.
Das Gespräch ist gerade beendet, da meldet sich das Telefon wieder. Eine SMS. Ich bin es, Edi, schreibt der Premierminister. Solche Massennachrichten schickt er bisweilen an alle albanischen Vodafone-Nummern. Diesmal bittet er seine Bürger und Bürgerinnen unter anderem, sich die Hände zu waschen und sich vor Fake News in Acht zu nehmen. Und schickt außerdem noch Umarmungen aus der Ferne. Auch den Platz vor dem Nationaltheater in Tirana hat das Coronavirus leergefegt. Nur eine Handvoll Regierungsgegner harren aus, allerdings auch sie mit mindestens 2 Metern Abstand zueinander. Seit Juni 2018 haben sie das historische Gebäude besetzt, um den Abriss zu verhindern, erzählt Kommunikationswissenschaftler Erwin Goltz. Auf Wunsch der Regierung soll ein Investor hier bald Hochhäuser, eine Shopping Mall und ein modernes Theater errichten. Eine ziemlich undurchsichtige Kooperation, für die das Parlament extra ein Sondergesetz verabschiedet hat, um reguläre Ausschreibungen zu umgehen. Für Golci steht dieser Deal für alles, was in der albanischen Politik schiefläuft. Für ihn ist der Protest deswegen alternativlos.
You're all protest or leave Albania. You don't have any other choice or let's say a second alternative.
Entweder man protestiere oder man verlasse das Land. Er will deswegen weiter vor dem Nationaltheater ausharren, trotz Coronavirus.
Wie die Menschen in Albanien auf das Coronavirus reagieren, Laila Knüppel berichtete. Bisher ist der Alltag in Großbritannien noch weitgehend normal verlaufen, doch nun hat auch die britische Regierung die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verschärft und das öffentliche Leben massiv eingeschränkt. Und sie hat ein Hilfspaket für Unternehmen versprochen, in Höhe von umgerechnet über 360 Milliarden Euro. Der staatliche Gesundheitsdienst kündigte an, alle nicht dringenden Operationen ab Mitte April erstmal auszusetzen, um Krankenhausbetten freizumachen. Denn Großbritannien setzt im Moment alles daran, den National Health Service, kurz NHS, auf den Ansturm von Corona-Patienten vorzubereiten. Schon seit einiger Zeit will die Regierung von Boris Johnson den chronisch unterfinanzierten britischen Gesundheitsdienst modernisieren. 250 Millionen Pfund, umgerechnet über 280 Millionen Euro, hat die Regierung für den Einsatz neuer Technologien versprochen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz sollen Wartezeiten verkürzt und das Personal entlastet und auch noch Geld gespart werden. Reichen neue Technologien, um die Probleme des NHS zu lösen? Martin Hahn mit einer Reportage, die an der Universität London beginnt.
Parashkev Natshev führt durch die Räume seines Teams am University College London. Es ist erstaunlich ruhig hier, nicht nur weil alle konzentriert arbeiten, sondern auch weil die Computer hier nur flüstern. Die Hochleistungsrechner sind Maßanfertigungen, sonst klänge das hier wie eine Windfarm, sagt Natshev.
Hier, for example, we show that this is for MS, that we can teach a machine, this is the fidelity of the machine.
Der Professor für Neurologie und sein Team verarbeiten riesige Datenmengen. Sie wollen mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Abläufe in den Krankenhäusern des überstrapazierten NHS verbessern.
And actually paradoxically it's less about mechanizing medicine.
Paradoxerweise geht es nicht darum, Medizin zu mechanisieren, sondern darum, Medizin individueller, persönlicher zu gestalten. Maschinen werden hier genutzt, um das Gesundheitswesen menschlicher zu machen.
Natshev und sein Team arbeiten seit einiger Zeit mit staatlichen Krankenhäusern in London zusammen. Ein neues Buchungssystem soll dabei helfen, die Zahl der Arzttermine zu verringern, die nicht wahrgenommen werden.
Momentan wird bei der Planung einfach davon ausgegangen, dass 10-20% der Patienten nicht zu ihren Terminen erscheinen. Aber das ist natürlich sehr ineffizient. So sollte man kein Krankenhaus führen. Zum einen, weil sich so die Behandlung der Patienten verzögert. Und zum anderen, weil so Ressourcen verschwendet werden. Schließlich hätte jemand anderes den Termin nutzen können.
And secondly, because of course it's always the resource. An appointment always ends up costing money because this is a slot that someone else could have used.
Das neue System berechnet nicht nur, welche Patienten per SMS oder Anruf an ihren Termin erinnert werden sollten. Es schlägt von vornherein Termine vor, die für den jeweiligen Patienten sinnvoll sind.
For example, you might find that by studying your population, Teenager
finden es schwierig, früh aufzustehen. Also sollte man ihnen einen Termin am Nachmittag anbieten und nicht morgens. Wer arbeitet, für den sind Termine zwischen 9 und 17 Uhr schwierig. Und wer aus der Ferne anreist, wird es nicht schaffen, am frühen Morgen da zu sein. Wird diese Intelligenz ins System eingebaut, können Menschen wie Individuen behandelt werden, statt wie Vieh.
Producing the best choice for the specific individual, not treating people as if they're cattle.
In Zukunft sollen Projekte wie die von Parashkev Natchev mehr Geld erhalten. Die Boris Johnson-Regierung hat angekündigt, 250 Millionen Pfund in künstliche Intelligenz zu investieren, um den NHS zu modernisieren. Koordiniert werden soll all das von einer neuen Abteilung namens NHSX, erklärt Rachel Hutchings.
NHSX's responsibility is to help put in place the mechanisms that can deliver that.
Hutchings ist Expertin für Gesundheit und Technologie beim Nuffield Trust. Die gemeinnützige Stiftung hat sich auf die Analyse des Gesundheitssystems spezialisiert.
I mean, one of them is definitely the potential, if it's implemented correctly and appropriately, to save time for staff.
Wenn Technologie richtig eingesetzt wird, kann das Zeit sparen und die Effizienz erhöhen. Auch die Kommunikation kann so verbessert und der Zugang zum Gesundheitsdienst erleichtert werden, zum Beispiel durch Online-Sprechstunden oder das Buchen von Terminen über Apps.
And enabling people to, for example, book appointments online.
Aber die Gesundheitsexpertin weiß auch, Technologie ist kein Allheilmittel für den unterfinanzierten NHS, vor allem weil die Einführung neuer Technologien im Gesundheitswesen zunächst oft mehr Geld kostet, statt Geld zu sparen.
And I think that there's a variety of reasons for that.
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Mitarbeiter müssen umlernen oder neue Mitarbeiter eingestellt werden. Diese Anpassungen können dauern. Außerdem ist eine Investition in neue Technologie ja keine einmalige Sache. Einmal eingeführt, müssen die Systeme weiter abgedatet und optimiert werden. Kurzfristige Kostenersparnis ist also unwahrscheinlich.
Is less likely because of that amount of time that it takes.
Dazu kommt, dass es vielerorts am nötigsten fehlt. Spricht Hutchings mit NHS-Mitarbeitern, klagen die oft darüber, dass ihre alten Computer zu lange zum Hochfahren brauchen. Wie der Science-Fiction-Autor William Gibson einmal sagte, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Natchev klickt durch einen seiner jüngsten Vorträge. Der Neurologe rechnet zum Beispiel damit, dass Gehirnscans bald mit tragbaren Geräten durchgeführt werden können. Er glaubt, wachsende Rechenkraft und smarte Algorithmen werden so die Bildgebung revolutionieren.
Wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, werden Krankenhäuser zu 30% aus Supercomputern bestehen. Und die restlichen 70% sind Mediziner. Sachbearbeiter werden 0% ausmachen. Das übernehmen Maschinen.
Die Angst vor der Machtübernahme der Maschinen hält Natchev aber für absurde Hysterie. Eine Medizin ohne Menschen, ohne Ärztinnen und Ärzte sei nicht denkbar, sagt der KI-Experte.
Jeder Patient ist neu. Deswegen werden Menschen immer Teil des Prozesses sein. Es wird in der Medizin keine vollautomatisierten Entscheidungen geben. Da wird immer ein Mensch sein, der mit Hilfe einer Maschine auf Grundlage der Fakten entscheidet, was mit dem jeweiligen Patienten geschieht. Die Maschine hat nie die Kontrolle.
In Kinos im ganzen Land laufen deswegen gerade wieder Werbefilme für den britischen Gesundheitsdienst. Der NHS sucht händeringend nach medizinischem Personal.
Martin Hahn über Großbritanniens öffentlichen Gesundheitsdienst, der auf digitale Technologien setzt. In unserer Reihe über den britischen Gesundheitsdienst werfen wir morgen einen Blick auf den NHS und den Brexit. Dann geht es um Notfallpläne für die Versorgung mit Medikamenten und mit Medizintechnik. Roboter für gute Pflege. Zu diesem Thema hat der Deutsche Ethikrat Stellung genommen. Mehr dazu gleich in Tag für Tag. Das war Europa heute. Ich bin Caroline Born und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.